Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Ich bin Santa.
Ich bin der plüschige Nico.
Und ich bin Andy Schwarzmähne und meine Heldentaten vollbringe ich in Azaheim, im Herzen von Fenris. Hallo.
Oh, edel, edel, edel.
Na, wie geht's euch?
Ach ja, wird, ist okay, ein bisschen überall.
Wird ist das Stichwort.
Fordert, ja, aber wird, ja.
Es wird. Wird. Ja. Ich freue mich darauf, dass mein Urlaub endlich zu Ende ist, mein wohlverdienter Dachboden-Arbeitsurlaub und alles tut weh und morgen geht's endlich wieder in die Arbeit.
Fantastisch, wenn man sich auf Arbeit freut, weiß man, dass man Kinder hat. Es klingt gemein, also man liebt sie ja auch, aber manchmal ist Arbeit auch eine gute Ausflucht.
Ach ja, das stimmt.
Erwachsen sein lutscht.
Ja. Es ist. Kleine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Würfel und Windeln für alle Väter, die Hobby machen. Sehr lohnenswert. Grüße gehen raus. Ne? Haben jetzt, glaube ich, ihre zweite Folge. Und wenn das hier rauskommt, schon ihre dritte Folge am Start, kann man sehr gut hören. Besonders, wenn man gerade einen Säugling in der Trage hat und mit Kopfhörern leicht desolat durch die Wohnung wackelt.
Leicht wippend, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Erlebnisfrei erfunden.
Sie hat gerade 40 Fieber, da brauchst du nicht viel wippen. Die schläft sofort.
Als Vater schläft man dann, glaube ich, nicht mehr so gut, oder? Das ist dann schon eher belastend.
Beim dritten Kind bist du da hart gesotten. Da hast du ja schon die ein oder andere Medal of Honor der Kindererziehung und Großziehung. Da gehst du da entspannter mit um als beim ersten auf jeden Fall. Ja, wir begrüßen euch hier zu Episode 98, zu Binmageddon Nummer 11 und Space Wolves 2. Das sind viele, viele Zahlen, aber wir lieben Zahlen und Struktur. Und deswegen sind wir hier mit der zweiten Space Wolves-Auskopplung. Und heute geht es tatsächlich ein bisschen über Zahlen, Strukturen und Ordnung innerhalb des Ordens. Und wollen damit die Space Wolves auch bestmöglich abschließen. Einmal vorweg, mich hat tatsächlich dieses ganze Space Wolf-Gesabbel da ganz schön geheilt. Ich habe mega Bock und höre wahnsinnig viele Hörbücher über Space Wolves und lese über Space Wolves und bin inzwischen echt Fan geworden.
Und wann hast du vor dir den ersten Reißzahn um den Hals zu hängen?
Weiß ich noch nicht.
So einen kleinen Talisman ans Ohr hängen. Ich bastel dir da, glaube ich, mal was Schönes.
Ich muss mir ja erstmal meinen Kosenamen verdienen. Das schafft ja der ein oder andere schon als Aspirant. Ja, man denkt an Broken Tooth. Witziger Charakter, der in der Primarchen-Novelle um Lehmann Russ auftaucht. Bei der Ordenswerdung der Space Wolves, einer der ersten Space Wolves, die als neuer Aspirant voll in die Ränge des Ordens aufgenommen werden, als die Legion Orden wird. Und der quatscht ja auch mit Lehmann Russ. Und der taucht witzigerweise in Battle of the Fang auf, welches ich gerade so gut wie fertig habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass so ein kleiner Nebencharakter, der auch schon bei Lehmann Russ nicht so eine große Rolle spielt, da auch wieder eine Nebenrolle spielt und zumindest genannt wird, fand ich sehr gut.
Nur so als Fanservice, als so ein Augenzwinkern an die
ja,
es halt gelesen
Dingen,
haben. Ne? So.
Vor allen Dingen Battle of the Fang kam ja vor der Lehmann Russ Novelle raus, spielt aber danach. Multiverse of Madness. Ja.
Aber ich finde es auch ganz gut, dass sie sich nicht nochmal irgendeinen Charakter aus den Rippen schneiden, weil die Space Wolves haben einfach noch von den Namen her einfach mit die meisten oder generell, glaube ich, die meisten Modelle und Charaktere. Und dann mal wieder einen wiederkehrenden, das ist, glaube ich, auch irgendwie etwas angenehmer,
total,
als sich nochmal einen neuen Namen zu merken.
Vor allem jemand wie Broken Tooth, das bleibt, glaube ich, eher haften als die x-te Schwarz-Grau-Rotmähne, whatever. Es ist halt auch ein bisschen generisch mit den Namen bei den Knaben.
Du meinst, oder
irgendwann so ein bisschen betiegt, was so Space Wolves Namen angeht.
Generell sind ja auch Space Wolves Charakter sehr austauschbar, ne? Es ist ja eigentlich immer der gleiche Archetyp, ne?
Ich glaube, mein Space Wolves Name wäre der rotgescheckte Balor. Rotgescheckt.
Das klingt gut. Ja, und klingt gut. Da können wir auch eigentlich direkt mal zum Binmageddon-Progress kommen. Habt ihr irgendwas gemacht in Richtung Armageddon-Krieg? In einen der drei zumindest?
Nein.
Ich bin Mageddon-mäßig, glaube ich, sogar so ein bisschen, weil wenn ich mich nicht recht irre, dann sind die White Consuls tatsächlich im dritten Krieg um Armageddon tätig gewesen. Und ja, ich habe für ein Pen and Paper, was ins Haus steht, was wir so ein bisschen miniaturbasiert machen, habe ich 4 White Consuls bemalt. Erst gebaut, ein bisschen gekitbashed, dann bemalt. Habe mir hier aus den Niederlanden tolle Deagles für die White Consuls besorgt, die da sehr gut passen. Ja, hatte ich sehr
viel. Ich glaube, ich habe die Modelle schon gesehen. Ja. Die sehen auch echt ganz nice aus.
Ja, danke. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Auch ich male ja wirklich gerne weiße und gelbe Rüstung. Und ja, da muss man halt erstmal ein bisschen mehr Arbeit investieren, aber ich finde, das Endergebnis ist immer geil, wenn man irgendwie ein Konzept hat, wie man da rangeht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich blicke voller Begeisterung darauf, wenn wir irgendwann mal dieses Pen and Paper tatsächlich machen. Wir haben noch keinen Termin für, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich, die waren im dritten Krieg um Armageddon, deswegen ist das ja quasi Binmageddon Progress. Sehr gut.
Ich musste auch so in mich reinschmunzeln, als du das gepostet hattest mit den White Consuls, weil ich habe das nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich meine, war das nicht so, dass die erste Company von den White Consuls komplett von den Night Lords ausgelöscht wurde, samt Ordensmeister?
Kann gut
die
sein.
Die dann irgendwie auf ihren eigenen Thunderhawk gekettet haben und sowas.
Also ich habe das nur noch so im Hinterkopf mit den White Consuls, dass die irgendwie, ich glaube, rund um die aktuelle Lore, also rund um die ganze Primaris-Gedöns-Geschichte, da haben sie jetzt am Anfang halt vermehrt eine Rolle gespielt.
Ja, weil hier der Messenius...
Heimatwelt war zerstört. Ja, genau, und die Heimatwelt wurde ja zerstört.
Der hat ein tolles Modell bekommen. Habe auch tatsächlich Teile von dem benutzt für den White Consul Sergeant.
Ja, stimmt. Seine Rolle, dieses Überleiten der Primaris in den aktiven Dienst. Genau.
Ja.
Mein Hobby Progress, was Butter Progress angeht,
im
Endeffekt könnte man sagen. Entschuldigung. Ja, natürlich. Bin noch voll der, guck mal, bin in Gedanken voll Vintage unterwegs. Richtig alt. Binmageddon Progress. Ich würde sagen, könnte man nutzen dafür. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass ich gerade dabei bin, da was zu basteln. Und zwar hat der liebe Merlin bei der letzten Folge erzählt, dass er ein größeres Raumflotte Gothic Event vorhat. Das ist jetzt Stand, wenn die Aufnahme rauskommt, ist gerade am Laufen oder ist so gut wie durch das Event. Also eine große Battlefleet Gothic Schlacht. Und dafür habe ich 13 Schiffswracks, so einen Schiffsfriedhof, der so im All treibt, aus zwei verfeindeten Fraktionen gestaltet. Und das habe ich bemalt. Und diese Schiffswracks kann man auch perfekt nutzen, wenn wir nachher, wenn es um die Kriege, um Armageddon geht und wenn wir da mal ein bisschen auch, vielleicht auch Battlefleet Gothic im Rahmen dessen spielen, kann man die natürlich dort auch sehr gut nutzen.
Das wäre geil.
Ansonsten. Ja, ansonsten schielen mich die ganze Zeit 10 Chaoshunde an, die will ich eigentlich auch machen, aber momentan.
Gut, du wohnst aber auch sehr weit draußen, ne? Achso, im Hobby-Technisch.
Fast Niedersachsen, da soll es ja wieder Wölfe geben.
Ja. Obwohl es geht. Also ich begleite zwar meine Kinder mit Schusswaffe zur Schule, aber hey, ich habe da jetzt keine Angst oder so, dass da jetzt was passiert. Nee. Passt schon. Nee, und das andere Projekt, was ich halt natürlich gerade massiv am Vorantreiben bin, ist tatsächlich Legions Imperialis. Momentan stehe ich voll auf diesem Maßstab und habe gerade all meine ganzen Panzerchen, Figürchen und was weiß ich nicht alles schön entgratet. Mit Abstand übrigens die beschissenste Arbeit überhaupt. Ich mag einfach kein Entgraten. Das ist so, das kotzt mich dermaßen an.
Muss ich bei den White Consuls auch sagen, ich glaube, ich habe noch nie so unsauber Modelle entgratet. Mir sind beim Bemalen so viele Nasen- und Gusskrater aufgefallen und habe dann gedacht, scheiß drauf. Das kriege ich bei den Instagram-Fotos irgendwie kaschiert. Und
schön Filter drüber legen.
Nee, wenn du so auf einen gewissen Winkel fotografierst, du musst ja nicht genau von hinten den Oberschenkel irgendwie fokussieren.
Ja, genau.
Kann man ja ein bisschen drehen. Oh, ich glaube, wirklich so schlecht entgratet habe ich noch nie. Aber mir war es auch noch nie so egal beim Bemalen, weil ich finde, wenn du auch noch mit Ölfarben zwischendurch arbeitest und Washes und so, ja, du hast komm. Einfach keine Lust, dann nochmal was wegzukratzen und dann nochmal diese Schritte zu machen.
Oh ja, das stimmt.
Grundfarben
mit Airbrush. Das ist halt auch noch gnädiger, ne?
Hält einen schon mal davon
ab. Ich glaube, so im Maßstab von. Aber das ist halt auch noch gnädiger. Ich glaube, so im Maßstab von Legions, das ist die Gussgrate, glaube ich, noch sehr viel doller, wenn ich
ja, das fällt dir das Problem ist bei den. Das Problem ist, die ganzen Panzermodelle, die sind, also das ist wirklich eine hervorragende Qualität. Für den Maßstab, das ist perfekt. Also Chapeau an GW, was die da rausgebracht haben, was Qualität angeht. Allerdings bei der Infanterie, die ist halt so klein und da ist es dann halt wirklich so aus der Perspektive, da hast du dann hinterm Bolter einfach erstmal so ein Bollwerk aus Plastik, wo ich dann halt so per Keilschnitt mit einem Skalpell erstmal was rauskratzen muss, damit man überhaupt so das Gefühl hat, dass da halt ein Bolter hat. Also da kann man sich mal die Figur noch ein bisschen näher angucken bei mir. Also das ist tatsächlich ein bisschen filigran. Aber die Panzermodelle alle grandios, super.
Ja, wenn das jetzt noch was mit Bill Magellan zu tun hätte, aber bin auf jeden Fall erquickt. Wir sind schon wieder fast 15 Minuten drinne. Dem einen oder anderen fallen schon wieder die Fußnägel aus bei dem ganzen Rumgelaber und Hobby-Progress. Kriegen wir wieder aggressive Spotify-Kommentare. Bin ein großer Fan von. Lohnt sich immer mal da reinzugucken, da kriegt man öfter mal ein bisschen Hass. Finde ich sehr gut. Das belebt, Salz in der Suppe schmeckt. Gerne mehr davon. Ja, wir wollen gut in die Folge starten. Ich mache mir jetzt mal ein leckeres kleines Kaltgetränk auf. Hört man das? Ah, war nicht so gut. Mit Balsaholz eine Flasche aufmachen, ist nicht so eine geile Idee.
Was gibt's denn bei dir Feines?
Wir dürfen natürlich keine Marken hier nennen, aber wie eine weise Frau mir mal sagte, als ich mir eine grüne Flasche 03 geholt hatte, 05 braune Flasche muss schon sein. Darauf ein Prosit.
Und Prosit.
Wir können dann mal starten, würde ich sagen.
Ein Prösterchen. Mm.
Santa, ich glaube, du machst hier den gut Anfang, mein Lieber.
Jo, ich fange an, genau. Und zwar zu Space Wolves.
Fenris Yolda.
Fenris Yolda. Ich glaube, die kannte ich. Egal. Zur Organisation.
Kölle Allah.
Was? Die Qualität sinkt, ich bin dabei. Während des Großen Kreuzzugs waren die Space Wolves schon in 13 Großkompanien organisiert. Damit unterscheiden die sich schon sehr von den anderen Legionen, weil die dann nicht irgendwie aus Hunderten oder was weiß ich, wie viele Kompanien zu A-100 Mann bestehen.
Das waren ja auch recht wenig. Das waren ja auch recht wenig
schon
Typen.
Das schon, aber die Kompanien waren halt auch sehr viel größer als die Durchschnittskompanien. Aber halt, ich glaube, die
waren wie groß genau die waren, weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber
aber es ist auf jeden Fall von der Mannstärke war die Legion der Space Wolves sehr, 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 sehr viel kleiner als die normale Space Marine Legion
auf jeden Fall.
Deswegen auch nur 13 Großkompanien.
Aber ich weiß, eine andere Legion hat definitiv auch Großkompanien geführt und das waren die Iron Warriors. Die hatten auch Großkompanien. Allerdings habe ich da auch keine Zahlen im Hinterkopf.
Ja, ich kann mir aber beim Charakter der Space Wolves gut vorstellen, dass die in der Mannstärke sehr schwanken, wie viele da jetzt wirklich drin waren. Das ist alles ja nicht so stark militärisch organisiert bei den Space Wolves, dazu kommen wir jetzt, sondern das ist alles sehr nach Gefühl aufgestellt. Jede Großkompanie wird befehligt von einem Jarl, die Skyrimmer gespielt haben oder sich so mit nordischem Kram und Wikingergelögtum auskennen, werden das vorher schon mal gehört haben.
Ja, das ist ja im Prinzip das Äquivalent zum
Captain. Genau, ja. Also, ja, das ist halt, ich glaube, bei den Wikingern war das so fürstähnlich oder sowas, aber so, das ist halt, kommt dem so am nächsten. So mit der Zeit während des großen Kreuzzuges haben sich dann noch innerhalb der Kreuzkompanien sogenannte Orden rauskristallisiert. Das darf man aber nicht verwechseln mit dann den Space Marine Chapter Orden, sondern das war dann nochmal innerhalb der Großkompanien Verbündete, die sich so rauskristallisiert haben und rausgebildet haben. Jeder Anführer eines Ordens hatte den Titel War Chief, oder ich glaube, das kann man auf Deutsch mit Häuptling, würde das, glaube ich, in einem Roman genannt, das so Warlord-artiges Äquivalent. Das kommt jetzt relativ nahe von, ich glaube, das könnte man eher so mit dem Rang von einem Captain bezeichnen in einer anderen Legion. Nehme ich mal an, so, ich glaube, Großkompanie zu vergleichen mit einer normalen Kompanie weiß ich ein bisschen, aber so War Chief müsste so relativ nah rankommen.
Also der ein Ordensmeister ist ja was anderes als ein Captain. Also ein Captain befehligt ja eine Kompanie und ein Ordensmeister ist ja sozusagen der höchstgestellteste Befehlshaber von einem Orden.
Ja, aber diese Orden sind ja gefasst in der Großkompanie. Also eine kleinere Organisation als die Großkompanie.
So vergleichbar mit so einer Art Bruderschaft oder was die oder was die Wordbearers eingeführt hatten, diese Logen und sowas halt.
So könnte man es,
und das waren halt Orden und Warchiefs waren halt von diesen Orden die Ordensmeister.
Genau, also so der Begriff Orden und Ordensmeister ist da halt hart irreführend, wenn man den darfst du nicht mehr aus anderen Situationen verbasen in Warhammer. Das ist nicht so dieses strikt 100 Mann und dann Captain-artige Äquivalent, sondern das ist sehr, 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 sehr schwammig, wie viel das dann sind. Jede Großkompanie bildet sich dann halt aus mehreren Orden, die sich dann im Laufe der Zeit innerhalb dieser Großkompanie gebildet haben. Wichtig ist zu erwähnen, dass die, obwohl die so lose gefasst sind, sich nicht mit anderen Großkompanien überlappen. Also du kannst es nicht sagen, wie man bist irgendwie Teil von dem Orden der Gelbzähne, dann bist du nur Teil von dieser, sagen wir mal jetzt in dem Kontext, siebten Großkompanie, aber du hast dann innerhalb von diesem Orden keine Mitglieder aus anderen Großkompanien, sondern das bleibt dann schon so ein bisschen unter sich innerhalb der Großkompanie. Die agieren halt auch weitestgehend autonom, wenn das bedarf. Also zumindest in den Romanen, die ich gelesen habe, konnte das schon mal sein, dass so eine Großkompanie wirklich für sich alleine sehr lange unterwegs
ist. Und ein anderer Grund ist halt auch das merkt man auch im Verlauf der kompletten Organisation und der Struktur des Ordens oder zu dem Zeitpunkt noch der Legion. Es hat alles diese Rudelbildung, ne? Also du lässt in dein eigenes Rudel jetzt auch nicht unbedingt andere Leute aus anderen Rudeln rein. Und wenn du halt als Orden oder als Kompanie ein Rudel bildest, da bist du halt auch echt eigen. Also die benutzen auch keine Mitglieder einer anderen Großkompanie, um ihre eigene aufzufüllen. Weil das ist ganz, ganz komisch. Das käme den Space Wolves nicht in Sinn. Das ist halt das Spannende auch dabei. Das ist auch wiederkehrend. Und das finde ich halt auch echt wiederum sehr attraktiv an denen. Und irgendwie auch knuffig.
Ja, das ist so das, was sie meinte. So, das ist dann relativ in Stein gemeißelt. Ich weiß es nicht, wie oft das vorkommt oder ob das vorkam, dass jetzt einzelne Individuen innerhalb einer Großkompanie von den Orden hin und her wechseln. Aber so die Space Wolves per se sind ja schon relativ sehr territoriales Häufchen, sagen sie, so milde ausgedrückt. Und ähnlich zieht sich das dann halt auch durch die Organisation der Legion. Also man ist da sehr, 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 sehr für sich und dann stolz auf sein eigenes Krüppchen und Fähnchen und wird es wieder noch hochgehalten und man ist besser als all die anderen und steht auch immer so ein bisschen im Wettstreit mit den anderen und das ist halt so das passt ganz gut zu der Mentalität. Und diese ganzen 13 Großkompanien, die sind halt eher so, ja, es ist eher so ein bisschen barbarisch, kriegsbandenmäßig gebunden. Das ist keine wirklich so strikte, durchorganisierte militärische Organisation, wie man das aus den anderen Legionen kennt. Also das ist ein ganz krasser Gegensatz zum Beispiel zu den Empress Children oder zu den Ultramarines oder Iron Warrior, wo alles wirklich wie ein Urwerk aufeinander abgestimmt ist. Das ist hier eher sehr was Gefühltes oder nicht wirklich Dirigiertes, sondern es passiert hat, es bildet sich so ein bisschen. Das hat so eine gewisse Eigendynamik. Alle Space Wolves, die zu Wulfen werden oder Wulfen wurden, kamen ausschließlich aus der 13. Großkompanie. Dann um so ein bisschen kleiner zu kommen, also von der Großkompanie zu den Orden, dann zu den einzelnen Trupps. Die Trupps haben wirklich auch den Namen Trupp oder Kriegsbande, also das bleibt ja dann wenigstens einfach. Die haben aber als Anführer ein Tengen, das ist leichter geschrieben als gelesen und gesagt. Das kommt so ungefähr in den Sergeant gleich. Das ist so ziemlich genau das Äquivalent. Und gerade zu Beginn des Großen Kreuzzuges, wo wir halt wieder bei dem Territorialen waren, Terraner und Fenrisianer waren ganz lange sehr getrennt. Also es gab kaum gemischte Trupps, zumindest zu Anfang nicht. Also dass man versucht, so wie bei anderen Legionen, terranische Astartes so ein bisschen als Mentoren in Trupp reinzusetzen, um den anderen so ein bisschen was beizubringen, ist ja nicht passiert. Also man kann sich vorstellen, dass das halt auch nicht nur zärtliche Worte gab zwischen den Trupps. Also das hat sich wohl dann später auch noch ein bisschen akklimatisiert, aber zumindest am Anfang war das sehr, sehr, sehr strikt getrennt.
Aber dennoch waren die ja super, super harmonisch. Also das war ein fließender Übergang. Mhm. Terraner und Fenrisianer, da gab es kein böses Blut. Dafür hat ja Lehman Russ auch gesorgt. Nicht jetzt, also es war einfach Harmonie. Also als ob halt verlorene Rudelmitglieder, muss man einfach bleiben dabei, wieder den Weg zurück zur Familie gefunden haben. Also die wurden super schnell alle aufgenommen und da gab es echt keinen Streit wie oder Stress wie in so vielen anderen Legionen.
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man Harmonie bei Space Wolves jetzt definiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine sehr ruppige Umgangsart gab und das ist halt auch eine Legion und später dann Orden, der sehr von inneren Wettkämpfen und Wetteifern geprägt ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da schon sehr viel miteinander vergleichen gab. Und
bei Battle of the Fang ist das auch so geil, wie die ständig sich gegenseitig wieder zur Contenance zwingen, indem sie sich einfach in die Fresse hauen. Die labern so miteinander und der eine erzählt irgendeine Scheiße und will irgendwelche Entscheidungen treffen, die den meisten nicht so passen. Um den wieder zur Besinnung zu bringen, wird dem auch erstmal die Fresse poliert.
Ja. Ich dachte jetzt eher, dass sie sich umeinander schleichen und dann am After riechen und alles ist wieder gut. Gut.
Ja, das ist eher so ein Warhorn-Ding. ja, also ich kann mir vorstellen, dass das...
Das machen die Wolf Brothers.
Oh Gott. Ja, ich kann mir...
Die Dirty Dancing Wolf Brothers.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das...
Mit ihrem Anführer, Dirty Sanchez.
Oh Gott. Egal, wo ich hingehe, es riecht nach Scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass es halt im Verhältnis zur Mentalität der Space Wolves harmonisch war. Und man kennt halt auch von Space Wolves, dass sie so miteinander so im Clinch liegen, bis sie halt in die Situation kommen, dass sie halt einen gemeinsamen Feind haben oder bedroht werden. Dann ist man halt sehr, sehr, sehr eng zusammengeschweißt und dann ist das tatsächlich wirklich wie eine Maschinerie. Aber bis dahin, es ist halt eine Legion, die sehr viel von so, ja, Kabeleien und Hackordnung so ein bisschen geprägt ist. Also jeder will sich halt so ein bisschen profilieren. Es gibt eine eingeschworene Einheit mit dem Namen Einhjal. Die sind praktisch so Spezialisten für sehr schwere Missionen. Das ist sowas wie eine Task Force, kann man das mehr oder weniger so sehen. Das ist so die Elite-Truppe. Das ist so vielleicht am weitesten vergleichbar mit der ersten Kompanie bei den Lunar Wolves. Das waren auch die liebe Russ beim Angriff auf Prospero einsetzte, um Magnus anzugehen. Also nicht einfach nur die Legion anzugehen, sondern mit denen er wirklich auf Magnus losgegangen ist. Also das kann man so... Es ist schwierig, so die Legion mit anderen Legionen zu vergleichen, weil es halt alles sehr anders aufgestellt ist. Aber das kommt, glaube ich, so dem Äquivalent von so einer Elite-Garde oder von so einer Phoenix-Garde am nahesten oder am ähnlichsten. Was auch noch zu erwähnen ist, zur Organisation, nur die Großkompanien waren durchnummeriert. Alles andere hatte keine Nummern. Die Trupps nicht, die Orden nicht, es war nicht nummeriert, was, glaube ich, für jeden Arbeiter des Administratum ein absoluter Albtraum ist. Es hatte halt alles Eigennamen. Es kommt dann so noch, also drückt dann nur ein bisschen so die barbarische Natur von den Space Wolves aus und dieses Wikingerartige, aber das sind halt eher so ein Rudel von den Rotzöpfen und ein Rudel von den Zwergkünschern und whatever. Aber so, du hast halt keine Durchnummerierung, wie du das so nach dem römischen oder militärischen Vorbild bei anderen Legionen. Nach außen halt ein wilder Haufen von Lumpenhunden, aber.
Es geht ja.
Ja, voll. Und die haben halt natürlich auch irgendwie nicht wie andere Orden oder Legionen damals noch, auf jeden Fall auch und heute die Orden, auch eine andere Namensbezeichnung, weil das einfach sich vom Gefühl her einfach auch sich einem Rudel irgendwo anpassen muss. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ganz viele Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel der Ordensmeister der heutigen Space Wolves wird auch immer gerne als der große Wolf bezeichnet. Dieser Begriff wurde quasi vererbt von Lieben Russ, als er dann auf einmal verschwand wurde, in das wo auch immer hin. Und somit hat er einen seiner letzten, den letzten großen Anführer, den Titel vererbt, der große Wolf. Und der wird halt auch weiterhin getragen. Also der große Wolf ist gleichbedeutend mit der Ordensmeister. Die Captains der Kompanien tragen dann natürlich auch zumindest ein Äquivalent aus dem Wolf-Sektor. Und zwar sind es die Wolf-Lords. Und da wir ja wissen, es gibt aktuell 12 Kompanien, halt Großkompanien, und deren Anführer, deren Captains sind halt die Wolf-Lords. Genau, die beiden, die Ordensmeister sowie die Captains, die mögen auch gerne noch als Brauchtum, und es gilt auch irgendwo vielleicht als schick, sag ich schon, und natürlich auch irgendwo als Erinnerung an Fenris, die bringen mir gerne ihre Haustierchen mit, also beziehungsweise nehmen Fenris-Wölfe mit in die Schlacht und sind häufig auch gerne begleitend an deren Seite aktiv, wie damals die beiden Wölfe, die beiden Geschwister von Lehman Russ. Das Seelenheil oder beziehungsweise das Körperheil wird durch die Apothekari der anderen Orden natürlich vervollständigt. Bei den Space Wolves heißen diese Apothekari Wolfspriester und übernehmen somit die Aufgabe des körperlichen Wohls in der Schlacht, ernten die Drüsen, sobald die Space Wolves fallen. Das sind die Wolfspriester. Ist sowieso sehr, sehr, sehr gläubige Namen, die sie halt so auch mit sich bringen. Jetzt zum Beispiel nämlich die Tech Marines. Das Tech Marine, der Begriff, der hat wirklich nichts auch irgendwie mit Religion zu tun. Aber tatsächlich haben die Space Wolves dort den Namen Eisenpriester. Und ich finde das halt witzig, weil das hat immer irgendwie was so Erhabenes, dieser Priester, dieser Begriff. Jetzt nicht bezogen auf die katholische Kirche, ich will da jetzt gar nicht näher ins Detail gehen, aber generell dieser Priester, das ist halt sowas, ja, so eine Person, die halt irgendwo schon ein gewisses Ansehen hat. Und somit kommen wir jetzt zur letzten Kategorie der Priester, und zwar die Skriptoren. Und zwar die Runenpriester. Offiziell benutzen die natürlich nicht so richtig Psi, sondern würfeln halt mit Knochen und so. Aber nein, also das sind halt die Skriptoren, die Runenpriester, die halt die psionische Abwehr des Ordens übernehmen. Zum aktiven Teil. Es gibt auch einen großen passiven.
Aber es sind keine Skriptoren.
Es sind keine Skriptoren. Und es gibt halt auch einen ganz großen, neben dem aktiven Teil der Runenpriester, auch einen passiven Part der psionischen Abwehr. Und das habe ich vorher zum Beispiel noch gar nicht so richtig gewusst, erst als ich jetzt mich mit den Space Wolves beschäftigt habe. Was man natürlich an allen Modellen und Co. sieht, die tragen ihre Fetische und Glücksbringer in Form von Zähnen, Knochen, Lederstücke, Schmucksteine, ihre die Pelze toter Tiere über einer Servorüstung, die deutlich besser natürlich Bolter abhält, in ihr Fleisch zu dringen.
Hand aufs Herz, das würde ziemlich mehr Eindruck auf den Gegner machen, wenn sie das Fell noch lebender Tiere irgendwo tragen würden. Das ist ein bisschen archaischer.
Dafür gibt es ja die Fenriswölfe, die sie dann vorher so vor sich herpeitschen. Naja, aber das ist halt so, hat so leichte abergläubische Vibes. Und tatsächlich ist es so, dass diese durch diesen Glaube oder Aberglaube der Space Wolves ein gewisses Maß an psionischem passivem Schutz entsteht.
Das ist sehr interessant. Das hat so gewisse Parallelen zu den Orks, finde ich. Ohne dass es despektierlich zu meinen.
Total. Und zwar
so der Glaube versetzt Berge.
Die von mir geliebten, geliebten Death Skulls, die hier tragen ja auch blaue Farbe auf, um einen Schutz zu erzeugen, weil Blau bringt Glück. Und bei den Regeln hat sich das damals immer als, als ich damit angefangen habe, die Death Skulls zu spielen, ich glaube, das war immer dann ein 6 plus Rettungswurf. Das war natürlich irgendwie ganz
witzig. Aber ich meine auch allgemein, so bei den Orks, der ganze Technikkram funktioniert auch nur, weil sie der festen Überzeugung sind, dass es funktioniert. Weil sie halt so subtil warp-sensitiv sind. Und ich finde es halt sehr interessant, dass das bei den Space Wolves mit ihren Glücksbringern und Talismännern ähnlich geartet ist. So, die funktionieren halt, weil sie der festen Überzeugung sind, dass sie funktionieren. Und deswegen funktionieren sie dann. Und das finde ich eine sehr interessante
Parallele. Ich würde jetzt eher ungern den Vergleich machen, Orks und Space Wolves. Spätestens der Space Wolf wird sagen, nein. okay, beide haben die Liebe zum Nahkampf. Okay, ich will da jetzt.
Beide mögen ein geflicktes Gebiss. Also, ja.
Stimmt, ja. Jedenfalls das einmal zu dem psionischen Schutz. Die Trupps der Space Wolves, die nennt man tatsächlich gerne auch Rudel. Und wenn die unterwegs sind, nennen sie sich natürlich auch im Rudel halt bei ihren, Rudelnamen und Rudelbezeichnungen. Und das Witzige ist, diese Blutwolf-Rudel, so nennt man die nämlich die ganzen, startenden Space Marines in den Orden, die werden in Blutwolf-Rudeln zusammengeführt. Und das Witzige ist, die werden nicht einfach so erstellt, sondern die werden in dieses Blutwolfsrudel eingeführt, also als Aspirant, als ein Jahrgang, der halt quasi als Abschlussklasse seine Initiation kriegt und seine Servorüstung und allem drum und dran. Und dann bist du halt ein Blutwolf und du beginnst einfach nicht das Leben in einem Space Marine oder Space Wolves Orden als Scout, wie in so vielen anderen Orden, wo erstmal die Aspiranten erstmal sich halt ihre, Schulterpolster verdienen müssen, als Scouts aktiv werden und so, nix ist. Du bist gleich sofort ein kämpfender Space Marine, sobald du das abgeschlossen hast. Und was das Leben eines Aspiranten, also eigentlich macht er seine komplette Scout-Karriere, die andere halt in ihren aktiven Dienst erst absolvieren müssen, das machen die ja schon bei der Aufnahme, als Aspirant hast du echt keine
eigentlich ja schon während ihres Aufwachsens auf Fenris. Das ist
ja, sowieso. Und dann halt noch als Aspirant, meine Güte, was du da durchmachen musst. Naja, jedenfalls bist du halt als ein Blutwolf-Rudel unterwegs und du bleibst einfach auch in dem. Du wirst dieses Rudel eigentlich nicht verlassen, also selbst auch nicht unbedingt verlassen wollen. Es gibt durchaus Ausnahmen, wenn du dich natürlich ganz besonders hervortust irgendwie mal abgestellt wirst zu den Death Watch, das kann ja durchaus mal passieren, dass du dann halt dahin gehst, aber sonst bleibst du eigentlich in einem Rudel, bis irgendwann dieses Blutwolfsrudel aufgrund ihrer Erfahrung zu Graumähen werden. Und die einzige andere Alternative, um halt aus einem Rudel entfernt zu werden, ist, dass du halt dich so gut gemacht hast, dass du zu einem Wolf-Scout wirst, weil Die Wolf-Scouts sind tatsächlich bei den Space Wolves extreme Einzelgänger und vor allem aber auch Elite-Krieger. Also wirklich nicht zu vergleichen mit anderen Orden. Und das fand ich irgendwie auch super interessant. Mhm. Naja, und ansonsten, genau, wie gesagt, die alten Blutwolfsrudel werden nachher zu Graumähnen und sind dementsprechend aktiv im Dienst. Dann gibt es noch eine kleine Unterkategorie, und zwar, das gibt es eigentlich auch nicht, ist auch nicht so die Norm. Die Space Wolves stellen tatsächlich eine kleine Leibgarde für ihre Navigatoren aus dem Haus Belisarius. Und die, das sind nur ein paar, also das ist wirklich nur eine Handvoll Marines, das sind die Wolfsklingen. Die haben auch besondere Eigenschaften, sind teilweise auch echt große Persönlichkeiten und tatsächlich der aktuelle große Wolf Logan Grimnar ist tatsächlich eine ehemalige Wolfsklinge.
Also das ist nicht so ein absteigender, kastrierter Platz und dann wirst du nie wieder irgendwas anderes machen, sondern das ist wirklich was Honoriertes, Respektables.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ehrt auch nochmal dieses Navigatorenhaus Belisarius, mit dem die eng verknüpft sind. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass, dazu komme ich später eigentlich nochmal, dass die Space Wolves eine extrem, wenn nicht sogar mit die größte Raumflotte von all den Orden haben. Aber dazu später nochmal mehr. Jedenfalls nochmal so als kleiner Side-Fact. Rein vom Look her, die Space Marines der Space Wolves tragen auf ihrem linken Schulterpolster, sag ich schon, Schulterpanzer, immer das persönliche Symbol ihres Wolflords, also ihres Captains. Und auf der rechten dann ihres jeweiligen Rudels. Und eine ganz besondere Einheit gibt es noch, und da weiß Andy eine ganze Menge zu. Und zwar kommen wir jetzt zu den Wulfen, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben.
Ja, und Wulfen kann man nicht sagen, ohne erstmal zu erklären, woher kommt dieser Begriff Wulfen überhaupt. Und das Ganze kommt vom Mal der Wulfen. Denn als Leman Russ auf Fenris vom Imperator besucht wurde, hat er als erstes gesagt, alles klar, die Männer, die mit mir übers Eis gewandelt waren, so besagt es die Legende, sollen die ersten sein, die in die Ränge der Astartes aufgenommen werden. So, und das waren halt diese ganzen Stammesführer und so, die er da unter seinem Banner vereint hatte. Und den hat er dann halt den Kelch der Wulfen, wie er damals natürlich noch nicht hieß, zu trinken gegeben, wo ein bisschen was von seinem Blut drin war, Gensaat, so wie die Blood Angels das auch mit diesem Blut Sanguinius machen, die Aspiranten müssen das trinken, bla bla bla, und damit wird dann sozusagen die Gensaat erst richtig aktiviert, so machen die Space Wolves das auch. Und dann gab er das diesem einen Typen, dem Herrn Wulfen, und das war nämlich einer der Kollegen von Leman Russ, die mit ihm schon gekämpft hatten, aber in der Seele von Wulfen schlummerte noch Missgunst, Intrige und eigentlich der geheime Plan und der Neid, der dazu führte, Leman Russ doch noch vom Thron zu stoßen. Und diese wirklich bitteren Gedanken und schlechten Charakterzüge aktivierten dann den Fluch der Wulfen in ihm und er mutierte quasi vor den Augen Leman Russ und seinen Männern zu einem Art Werwolf, Wolfsmonster, Superviech, und Leman Russ hat gar nicht lange gefackelt, sondern ihm gleich den Schädel zertrümmert. Und so ist der Name dafür entstanden. Also Leute, die so auf die sogenannte Canix Helix reagieren, sind sozusagen, werden zu Wulfen. Und das ist dann der Fluch der Wulfen, der das aus denen rauskitzelt. Und das wird auch so beschrieben, dass sie den Wehrgeistern unterliegen und sich dann dauerhaft in diese reißenden Bestien verwandeln. Die können diese Wildheit nicht länger kontrollieren und werfen sich halt in absolute Raserei auf den Feind. Und ganz wichtig ist dieses ganze Ding eigentlich für die Space Wolves Werdung auf Fenris, wenn du Aspirant bist. Ist das sozusagen deine Neophytenausbildung. Da wirst du dann irgendwann mal rausgeschmissen aus dem Reißzahn. Wenn du schon so ein paar Implantate bekommen hast, dann fliegst du da raus Und dann musst du dir den Weg durch die Wildnis von Fenris zurückkämpfen bis zum großen Tor des Reißzahns, um dann sozusagen die restlichen Implantate zu bekommen und endgültig in die Reihen der Space Wars aufgenommen zu werden. Da ist halt auch gar nicht mal so die, klar ist das eine Riesenprüfung, sich da durchzukämpfen und gegen die Kreaturen auf Fenris zu bestehen, aber gleichzeitig ist ein großer Teil davon auch, dich selber quasi in Schach zu halten und dich selber zu bezwingen, denn dieser Fluch der Wulfen kitzelt sozusagen das Schlechteste aus dir heraus, und wenn du das nicht halten kannst, wirst du halt selber zu so einer Bestie, die dann dazu verdammt ist, bis zu ihrem Tod durch die Eiswüsten und durch die Gebirge und Wälder Fenris zu streifen. Und diese Monster, die diese Aspiranten da bekämpfen, sind zum Großteil tatsächlich auch alte Aspiranten, die zu diesen Bestien geworden sind. Das wird dann immer mal wieder angedeutet, ne? Also hier und da wird dann mal wieder gesagt, ja, ja, der hatte 4 Lungenflügel oder 2 Herzen, und da wird dann so ein bisschen angedeutet, ja, das war mal ein Aspirant der Space Wolves, so, der jetzt aber einfach so ein, ja, so eine Bestie aus Grimms Märchen quasi ist, die da irgendwie durch die Wälder wankt und alles anfällt, was sich ihr nähert. Und das ist ja auch eine große Aufgabe der Aspiranten der Space Wolves, so eine Bestie eigenhändig zu erschlagen und sich dann den Weg weiter zu kämpfen bis zu den Toren des Reißzahns. Genau, wie schon...
Das ist selbst für Warhammer-Verhältnisse...
Auf jeden Fall, ja. Und wie ich schon gesagt habe, also wie man sich das vorstellen kann, sind halt so wirklich wahnsinnig bestialische, riesige Werwolf-Bestien mit riesigen Reißzähnen, hervorstehenden Kiefern, sind mit Pelz bedeckt und so. Aber die Einheit der Wulfen, was Nico schon so angeteasert hat, sind halt tatsächlich die Überbleibsel der 13. Großkompanie der Space Wolves. Also die sind irgendwann verschwunden an den Anfängen der Horus Heresy, beziehungsweise in den Ausläufern des Großen Kreuzzugs, als Prospero von den Space Wolves verheert wurde, heißt es, haben sie die Thousand Suns in den Warp verfolgt und sind seitdem verschollen und kamen dann zum 13. Großen Kreuzzug, 13. Schwarzen Kreuzzug von Abaddon zurück in unser Universum und wiesen halt ganz klar diese Kennzeichen der Wulfen auf, was natürlich für die Space Wolves alle Alarmglocken läutet, denn dieses Geheimnis ist so ein bisschen wie der rote Durst oder die schwarze Wut der Blood Angels, darf natürlich nie nach außen geraten, denn das weckt natürlich das Interesse von Institutionen wie der Inquisition, und das willst du natürlich auf jeden Fall vermeiden, weil da ist auf jeden Fall der Warp im Spiel, besonders wenn man diese eingehende Beschreibung von dem Herrn Wulfen folgt, ist halt einfach so, der hatte ja dieses Bösartige in seiner Seele, und das deutet ja ganz klar auf die verderbten Mächte hin, dass das am Ende erst diesen Fluch der Wulfen tatsächlich aktiviert. Genau. Und das ist auch schon passiert, das hatten wir in der Lehman Russ Folge, glaube ich, schon gesagt, dass dieser Fluch der Wulfen, auch wenn er damals noch nicht so hieß, das ist halt auch schon echt auf Terra bei den Urlegionären der 6. Legion aufgetreten, bevor überhaupt Fenris bekannt war. So. Und deswegen hatten die ja auch nur so wenig Legionsbrüder, weil die meisten schon bei der Plantierung der Gensaar durchgedreht sind und halt zu Wulfen geworden sind. Also das ist schon ein Problem seit Anfang an. In dem Moment, wo Fenris denn da war und Leman Russ da war, wurde das Ganze stabiler, aber es war immer noch nicht weg so. Und also um das Ganze jetzt mal nach vorne zu springen, in die Main Law von Warhammer 40k, da haben halt auch viele gedacht, okay, jetzt mit den Primaris ist das endlich besiegt, aber da wurde jetzt auch festgestellt von den Wolfspriestern, die maßgeblich für die Schachthaltung und die psychische, sag ich mal, Unversehrtheit, so unversehrt, wie man psychisch sein kann als Space Marine, der Legions- und Ordensbrüder da sind und waren, sind halt die Wolfspriester, die so eine Art Psychiater oder Therapeuten Rolle dann einnehmen, so ein bisschen wie wir das mal in der Lamentas-Folge beschrieben haben, dass das halt wahnsinnig wichtig ist, diese Stabilität des Geistes aufrechtzuerhalten, damit du nicht sozusagen der dunklen Seite deiner Gensaat verfällst. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei den Lamentas, nur der Outcome ist ein anderer.
Dann möchte ich zwei Sachen anmerken. Zum einen, sowohl die Space Wolves als auch die Dark Angels haben Probleme, dass einige Brüder die Fassung verlieren und zu Monstern werden. Beide haben so dieses rituelle Ding mit diesem Kelch und Trinken. Vielleicht ist es einfach nicht die geilste Idee, Blood Angels. Vielleicht ist es nicht die geilste Idee, so Genschlonze aus dem Kelch zu trinken.
Ist einfach, der wird halt niemals heiß durchgewaschen, ne? Das ist das Problem, glaube ich.
Ja, so 100% aller Orden, stimmt, und Legionen, die das machen, haben Probleme mit sowas. Und das andere, was mir gerade wieder eingefallen ist, dass mit der 13. Kompanie, ich weiß nicht, ob das geredconnt wurde, aber zumindest früher hatten die auch eine ganz eigene Range an Miniaturen. Weil das so das Thema war, dass sie jetzt so lange von Versorgung abgeschnitten waren und im Eye des Terror unterwegs waren, dass sie sich dann an Ausrüstung von Chaos Space Marines bedient haben. Und so der Gussraum hatte halt so eine geile Mischung aus Space Wolves, die dann so ein Arm- oder Beinstück oder ein Schulterpanzer von Chaos Space Marines Gussraum.
Ja, das waren ja so Umbauboxen, die damals zur ersten Sturm des Chaos Kampagne rauskamen. Da hattest du halt so gemixte Boxen damals über die Mail Order. Und da hattest du den normalen Ons, bzw. Legionärsbrüder, hattest du halt so gemischt aus Space Marine und Chaos Space Marine. Könnte man heute natürlich noch viel geiler machen mit den ganzen MK3 Plastikgussrahmen und sowas. Und du hattest dann halt noch die Metallmodelle der Wulfen tatsächlich. Also die Wulfen waren ja dann die
waren schlimm.
Voll mutiert sind. Die ganz alten zum Sturm des Chaos waren noch ganz geil eigentlich. Also die fand ich ganz okay. Die waren nur halt winzig klein. Aber die wurden ja dann zur 7. oder 8. Edition, glaube ich, neu aufgelegt, und das ist einer der größten Tiefpunkte von Games Workshops Designkarriere, meiner Meinung nach.
Die come at me, Bro.
Die meine ich ja.
Beschissen aus, ey. Junge.
Vor allem, deswegen
sag ich ja,
das musst du dir mal vorstellen, so das Konzept von Space Marine Werwölfe klingt so geil. Und dann guckst du die Modelle an und denkst so,
findest du das wirklich
wie gut,
das
Konzept? So, es klingt halt schon fucking epic, so ein Space Wolf, Space Marine Werewolf, denkst du, boah, das stelle ich mir wild krass vor, und siehst das Modell und denkst, oh,
hey,
bisschen Dios, antiklimatisch. Dios. Hey, ein bisschen antiklimatisch, ja.
Ja, das meine ich halt so, das sind halt echt so diese Dirty Dancing Modelle, ne? Also so richtig hier River Dance.
Ich gucke sie mir gerade im Online-Shop an.
Also ja, und dann halt auch so hirnverbrannte Waffen montiert und dann so die eine Knifte auf der Schulter drauf wie und sowas. Also.
Ja, also auch alle mit so einem bescheuerten Frostklingen und Alter, die Posen aus der Hölle, die sehen einfach so scheiße aus. Meine Güte, die alten waren halt echt ganz cool und die neuen, die sind halt echt kompletter Totalausfall.
Das sind meiner Meinung nach sogar die hässlichsten Modelle aus dem ganzen 40k.
Muss ich auch sagen, also von der momentanen Range ist das wirklich, finde ich, das Beschissenste, was es so gibt. Aber gut, das ist meine Meinung. Die alten waren echt, also der Lore dahinter, den fand ich immer schon, naja, aber die alten Modelle waren zumindest irgendwie schick, ne? Die sahen so ein bisschen aus wie Teen Wolf trifft archaische Space Marines, aber die neuen sind einfach komplett. Und alle mit diesen geilen Wolfsfüßen, das finde ich auch richtig geil. Das beschissenste Feature an dieser Mutation baust du bei jedem Modell ein. Hundefuß.
Ja. Und dann 50 Euro verlangen. Boah.
Ja, hammerhart.
Das ist.
Nee. Bloß schnell weg von dem Thema.
Naja,
aber
auf jeden Fall
Pose.
Ist es die Canis Helix, die Mutation in der Gensaat hervorruft und das Ganze, die ganzen Komponenten und Organe erst miteinander harmonieren lässt. Also es ist ein Must-Have bei dem ganzen Ding, aber sie ist halt auch der Schlüssel dazu, den Fluch der Wulfen zu aktivieren. Also ein zweischneidiges Schwert.
Oh la la.
Aber die Space Wolves gehen damit eigentlich ganz erwachsen um, muss man sagen. Ne? Also Zeichen der Canis Helix werden halt auch mit sehr viel Ehrerbietung gewürdigt. Ne? Also die finden das auch schon cool, wenn sie Reißzähne haben, die irgendwie so rausgucken oder halt stark behaart sind. Und wenn du das zum Beispiel nicht hast, dann machen die sich auch über dich lustig. Ne? Wenn du so voller Space Wolves bist, aber bei dir sind halt eigentlich kaum oder gar keine Merkmale der Canis Helix zu sehen. Das gibt's durchaus. Machen sich andere Space Wolves halt auch darüber witzig. Ne? Also das hast du auch hier bei Battle of the Fang, dass die das extrem lustig finden, wenn du sowas nicht hast, dann wirst du immer so als Welpe verarscht und sowas. Ja, und da könnte man eigentlich mal einen kleinen Abstecher machen. Das spielen wir eben das jetzt. Ist
nichts als Buchreviews.
Zu, ihr habt richtig gehört, einer kleinen Schnellausgabe unserer Buchreviews, denn ich lese oder höre, besser gesagt, gerade die englische Fassung von Battle of the Fang. Und das Ganze spielt M32 und da hatten wir letzte oder vorletzte Folge auch schon mal drüber gequatscht, wo dieser gute Great Wolf Ironhelm verarscht wird von Magnus. Die fliegen zu so einem Planeten ganz weit weg und denken, Magnus hält sich da auf. Am Ende hält sich, oh ja, Spoilerwarnung erstmal, ne, bevor ihr jetzt hier weiterhört und das Buch vielleicht auch hören oder lesen wollt. Eins, zwei, drei. Ja, er denkt, Magnus hält sich da auf und tatsächlich hält sich auch ein Shard von Magnus da auf, also ein Bruchteil seiner Seele. Ein Splitter hat er da zurückgelassen in Form von so einem alten Tatterkreis, den er da nach kurzen, aber sehr effektiven und erfolgreichen Kämpfen mit fast allen Space Wolves hat er mitgenommen. Er hat nur eine Kompanie zurückgelassen auf Fenris. Findet er halt diesen alten Greis, den erschlägt er dann natürlich auch. Dann treffen die dann auch Wolf Brothers. Ne? Die sind, das war mal ein Versuch der Space Wolf, einen Nachfolgeorden zu gründen. Das ging aber dank der Carnis Helix komplett in die Binsen. Und die haben sich halt quasi alle in Wulfen verwandelt.
Ja, aber
so richtig hirnlose Wulfen auf jeden Fall. Nicht so, dass die noch irgendwie mit Sinn und Verstand da halbwegs eingesetzt werden konnten. Und da haben sie halt gesagt, alles klar, okay, mit unserer Gensaat funktioniert es offensichtlich nicht. Wir lassen das jetzt mal für die Zukunft. Naja, und diese eine Kompanie, die auf Fenris zurückgelassen wurde, musste sich dann halt mal eben der ganzen Legion der Thousand Suns stellen und die dann direkt den Reißzahn belagert haben. Und ja, da geht's richtig ab. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch, muss ich sagen. Macht richtig viel Spaß. Space Wolves machen halt Space Wolves Sachen. Du kriegst viele Einblicke in den Reißzahn. Das ist sehr spannend. Ordensstruktur auch. Auf jeden Fall ein paar Sachen. Viele, ja, Space Wolves-artige Verhaltensweisen. Das Buch hat im Prinzip keine ruhigen Phasen. Das knallt von vorne bis hinten. Es ist im Prinzip, die ganze Zeit wird gekämpft, ne? So. Und ich habe teilweise ein bisschen den Überblick verloren. Ich meine, mein Englisch ist, glaube ich, ganz gut und auch im Verständnis. Ich höre auch wirklich viele englische Hörbücher und lese auch viele englische Bücher. Aber ich habe tatsächlich, vielleicht liegt es daran, dass ich kein Muttersprachler bin, vielleicht liegt es am Hörbuchformat, weil du dann natürlich nicht irgendwelche Absätze so richtig mitliest. Ich habe öfter mal den Überblick verloren, wo ich mich jetzt gerade befinde. Bin ich jetzt gerade auf Fenris? Bin ich gerade im Orbit um Fenris? Bin ich auf diesem anderen Planeten, wo ein Bruchteil von Magnus sich versteckt? Bin ich gerade Thousand Sun oder bin ich gerade Space Wolf? Ich hatte da tatsächlich immer mal Probleme, das so richtig zuzuordnen. Aber am Ende fügt sich das alles ganz gut zusammen. Und besonders bei Thousand Suns kriegst du echt gute Einblicke. Also für jeden Thousand Sun-Fan kann ich dieses Buch nur empfehlen. Die machen da wirklich coole Sachen. Zum Beispiel haben sie so Spione bei den Space Wolves eingeschleust, denen sie so Augen aus so einem Warpsteinartigen Material verpassen und die in so einer psionischen Schleierhülle da durch die Gegend laufen lassen, dass die vom Keim so richtig wahrgenommen werden als eine Bedrohung. Das ist ziemlich cool. Und nachdem dann so ein Space Wolf dem einen mit der Boltpistole den Kopf wegschießt, weil so ein Navigator darüber gestolpert ist, dass mit dem ja irgendwas komisch ist, kullern halt diese beiden Warpstein-Augen da raus. Also das ist schon ziemlich cool. Und dann merken sie halt, scheiße, wir wurden infiltriert. Das sind halt so Taktiken, die ich von den Thousand Suns eigentlich erwarten müsste, wegen, ne, Herrscher des Wandels und, ne, Zinsch ja sowieso immer mit Intrigen und so. Aber das wird ja eigentlich nie so richtig heftig ausgespielt von den GW-Autoren. Ne? Es ist immer, ja, die können halt krass
nee, gar zaubern. Nicht.
Aber so
das dieses, ist eher was du so mit Alpha Legion in Verbindung bringen würdest.
Genau, aber das ist ja eigentlich mit dem Herrscher des Wandels sollte das ja eigentlich gegeben sein und finde diesen Aspekt ziemlich cool. Und total. Was ich bei den Thousand Suns auch ziemlich abgefahren fand, so optische Aspekte, die vorher nie so richtig beleuchtet wurden, dass denn so die Thousand Suns Zauberer so Cobra-Masken tragen und sowas. Das ist irgendwie nice. Also das hat mir schon gefallen, diese Vorstellung. Und die Thousand Suns setzen wahnsinnig viel menschliche Infanterie ein. Also das sind wirklich so Traitor-Regimenter auf Legionsstärke, die diesen Reißzahn angreifen. Das ist schon ziemlich geil. Finde ich ziemlich gut. Und dann auch so, siehst du das manchmal aus Sicht dieser dieser Fußtruppen der Thousand Suns, die dann halt auch von allen möglichen Welten irgendwie kommen und dann halt die Thousand Suns als die weisen Erretter sehen, die denen die Wahrheit über das Imperium bringen und so. Also das ist schon ziemlich cool. Ich finde, das hat gute Aspekte. Und auch auf der anderen Seite, also bei den Space Wolves hast du halt auch diese Kals, also die menschlichen Fußtruppen der Space Wolves, die da viel beleuchtet werden. Diese die Garde der Ed quasi, also des Reißzahns, die Bewacher, die da überall, klar, ohne die menschlichen Hilfstruppen wäre das Ganze natürlich gar nicht so möglich. Und wenn die dann auch so Einblicke in die Eigenarten des Ordens bekommen, den Umständen geschuldet, dass jetzt einfach jeder da irgendwie mit einbezogen werden muss und dann auch für sich so reflektieren, dass sie quasi so, ja, wir sind ja alle Kinder des Russ, aber ist das alles überhaupt so geil, was wir hier machen? Also das macht schon Spaß. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Buch und kann ich nur so empfehlen.
In der Finsternis der Fernzukunft ist nichts als Buchreviews.
Das war ein kleiner Abstecher in unsere Buch-Review-Rubrik. Und damit weiter zum lieben Santa, glaube ich. Du redest jetzt nochmal über Aspiranten des Ordens, obwohl ich da, glaube ich, auch schon viel, viel vorweggenommen habe. Ne?
Aber ja, vielen, vielen Dank für den Buchtipp. Das klingt nach etwas, was man sich mal auf den Zahn legen sollte.
Auf den Reißzahn.
Auf den Reißzahn.
Auf den Reißzahn. Auf den K9.
Aus dem großen Buch der guten Überleitung. Aber nee, das klingt sehr, 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 das klingt tatsächlich sehr gut. Halt auch, was du schon angesprochen hast, so mit dem Aspekt der Infiltration, dass das halt anders abläuft als zum Beispiel bei der Alpha Legion, die das mit technischen Mitteln umsetzen und die das dann halt einfach mit Warp-Magie machen. Das finde ich cool. Also das klingt nach etwas, was ich mir mal ansehen würde.
Auf jeden Fall. Tu es.
Weiter im Text. Gut, kommen wir zu den Aspiranten des Ordens. Die Aspiranten der Legion. Die Aspiranten des Space Wolves kommen bis auf diese Startkontingenz von Terra alle ausnahmslos von der Heimatwelt Ferris. Bis zu diesem
Ferris MC.
Ja, bis zu diesem katastrophalen Primaris-Dings, wo es dann auch einmal Crave-Sheets gab, die in den Space Wars wurden, die von weiß Gott wo kamen. Aber das ist ein anderes Thema für sich.
Dieser Primaris-Roman Wolfszeit ist gar nicht so schlecht.
Nein, aber also mit der Einführung von dem Primaris, die dann so Space Wars für alle Orden und Legionen, für alle Orden hatten, inklusive Space Wars, die dann nicht von Fenris waren, sondern halt aus der Retorte. Ja, das,
ich fand aber tatsächlich, bei den Space Wolves hat es überraschend gut funktioniert. Ich fand es ein bisschen schwach, wie dieser Roman angeteasert wurde. Der heißt ja Wolfszeit und die Wolfszeit ist ja laut Space Wolves genau das Ereignis, wo Leman Russ zurückkommt. Und das wurde ja quasi von den Wolfen eingeleitet. Das sehen ja die Space Wolves schon als großes Zeichen, dass die Rückkehr Leman Russ nicht mehr weit sein kann. Und als dann dieses Buch angekündigt wurde mit dem Namen Wolfszeit, dachte ich auch so, oh krass, das muss ja das Ding für Space Wolves sein. Und das ist es halt überhaupt nicht.
Nee, und ich finde halt das Konzept von Space Wolves, die nicht von Fenris sind, ad absurdum. Aber das ist...
Naja, aber damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den Terranern von damals, dass sie die ja auch quasi... anstandslos in ihre Reihen aufgenommen haben, weil die sich halt schon bewährt haben. Und genau diese Geschichte wird ja rückwärts abgespielt mit diesem Primaris-Römer, der da kommt und erst so gar nicht angenommen wird, aber durch seinen Absturz auf Fenris durchlebt er dann ja quasi so eine normal-zivil-geschichtliche Nummer auf Fenris und wird dann ja am Ende doch als vollwertiges Mitglied aufgenommen.
Ja, gut, das vor dem Roman, wo ich das einfach nur auf dem Papier gesehen habe, ist es fühlt sich einfach nicht richtig an, weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz großes Teil der Identität der Space Wolves, dass sie halt alle von Fenris sind und dass sie sich auch gar nicht so sehr nach der Astartes-Werdung irgendwie umgewöhnen müssen, weil mehr oder weniger sich strukturell und kulturell sich nichts ändert. So, die Space Wolves sehen sie auch selbst als Völker Fenrika, also als Söhne von Fenris und nicht so als militärische Organisation. Und das beißt sich dann so ein bisschen, aber...
Ja, das stimmt schon. Aber gut, da habe ich letztens auch mit Schwebo drüber geredet, dass er die im Prinzip ist ja mit Kommen der Primaris und in dem Moment, wo Warhammer 40.000 nicht mehr diese feststehende Setting war, in dem man gespielt hat, sondern eine fortlaufende Geschichte wurde, das waren ja quasi die Endtimes für 40k. Mhm. Also damit haben sie ja das,
könnte man wirklich
das
sagen,
was 40k ja. 35 Jahre lang war oder 30 Jahre lang war in dem Moment, wurde ja beendet. Und dann kam die Primaris und das, also da hat ja einfach auch einfach so stark etablierte Sachen komplett ad acta gelegt, so, ne?
Ja, das so sehr viele Tabubrüche, weiß ich auch nicht wie. Also, da ist halt noch mehr passiert, was ich vom Primaris mal habe, das ist halt einfach mehr passiert, was ich nicht so geil finde. Aber aber das schweife ich ein bisschen ab. Bin ein bisschen abgeschwufft. Alle Aspiranten der Space Wars kommen von Fenris. Weil halt diese Welt Fenris, das haben wir schon mal erwähnt, die ist halt eine absolute katastrophale Todeswelt aus Eis und Mord und Totschlag. Also die Flora und Fauna ist lebensfeindlich, die anderen Bewohner sind lebensfeindlich. Es ist halt auch keine wirklich befriedete Welt in dem Sinne unter den Fenrisianern. Es gibt halt immer Reibereien zwischen verschiedenen Gruppen und Clans. Die Natur ist unfassbar harsch, das Wetter ist brutal. Es ist so ein bisschen wie bei Snowpiercer. Erfrierst schnell, wenn du nicht vorbereitet bist. Und dieser Planet erzeugt halt schon einen gewissen Schlag an Menschen, die halt alt genug werden, überhaupt Aspirant zu werden. Und dementsprechend auch sehr, 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 sehr von ihrer Welt geprägt sind und auch kulturell halt von ihrer Welt geprägt sind. Und nun, diese werden halt aufgenommen oder kommen überhaupt in Frage, Space Wars zu werden. Das läuft folgendermaßen ab, permanent auf Fenris sind Runenpriester unterwegs, die mehr oder weniger nichts anderes machen, außer permanent Augen und Ohren offen zu halten, ob es irgendwo Anzeichen gibt, ob es Aspiranten in irgendeiner Gruppe oder irgendwelchen Clans, Siedlungen gibt, die in Frage kommen könnten, Aspirant zu werden, die sich mit irgendwas hervorgetan haben. Das sind halt meistens Heldentaten, seien es jetzt, dass es dann sehr große oder versierte Krieger sind, die sich sehr hervorgetan haben oder die sich gegen irgendein Unwesen oder irgendein Ungeheuer der Welt behauptet haben, oder zum Beispiel die fenrianischen Kraken gefangen haben oder einer von oder sonst irgendeins von diesen albtraumhaften Viechern erlegt haben. So, das sind so die Indikatoren, die darauf hindeuten könnten, dass jemand aus dem Holz geschnitzt ist, dass es halt braucht, um Space Wolf zu werden. Wenn eine Frage kommt, dann durchläuft er halt auch so eine ganze Reihe von Ritualen und Schritten, bevor er überhaupt wirklich volles Mitglied ist. Wie halt bei allen anderen Legionen oder Orden auch. Das ist
der wird dann von den Runenpriestern auch als der unglaubliche Wolf bezeichnet. Im Italienischen ist das der Bello Impossibile.
Oh Gott. Foreshadowing!
Du warst soweit durch, oder? Genau.
Fast.
Sorry. Genau. Wenn du als Anwärter, ich sag mal, gedacht hättest, so, okay, nach den Strapazen der Ausbildungslager, also wenn du überlebt hast natürlich, hast du es jetzt dir endlich verdient, in den Orden aufgenommen zu werden. Pustekuchen. Danach geht der Spaß erst richtig los. Nämlich, dann geht es nämlich erstmal daran, wenn du dich körperlich halt bewiesen hast, musst du jetzt langsam auch gucken, dass der Geist auch dem standhält, was der Orden von einem verlangt. Und das Ganze findet statt in den Kellern des Reichszahns. Dort befindet sich nämlich ein Bauwerk merkwürdiger Machart, auch bekannt als Morkais Tor. Und das muss man durchschreiten. Und zwar, ich weiß nicht, ob es halt eine Art von Runenpriestern geprägtes Bauwerk ist oder Gerätschaft. Jedenfalls sondiert es den Geist eines Aspiranten und schaut nach, ob halt der Träger irgendwo, der Aspirant Träger eines Makels ist oder halt irgendeine Art von Schwäche beinhaltet. Und dieses Tor weist darauf hin, dass dieser Geist einfach korrumpiert ist oder zumindest nicht fähig ist, als Space Marine halt ja durchzugehen. Und somit wird, sagt es halt, der Geist ist nicht rein. Und dementsprechend kriegt die Person auch keine weitere Behandlung mehr in irgendeiner Art von... Also da boxt man jetzt nicht den Aspiranten durch. Im Gegenteil, nein. Der wird dann halt entsorgt oder wird als Leibeigner des Ordens in die Reichszahlen aufgenommen und kann dort seinen Dienst fristen. Genau, diejenigen, die sich als rein bewiesen haben, die bekommen jetzt auch tatsächlich jetzt die ersten Implantationen. Und zwar in diesem Fall die Canis Helix.
Es ist halt relativ einfach. Wer nicht rein ist, ist raus. Nee.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Obwohl, ja nicht ganz, du bist ja immer noch drin, im Reißzahn. Der ist so groß. und jedenfalls, die Canis Helix als, ich sag mal, Systemwärter wird eingebaut in den Körper. Und um diese Canis Helix zu aktivieren und zu schauen, ob alles wirklich so funktioniert, wie man sich das zuvor vorgestellt hat, wie der Körper da zusammengeschraubt wurde, muss er nun den Met von Russ aus dem Kelch der Wulfen trinken. Das hört sich natürlich alles sehr, sehr dick und sirupartig an, aber voll. Und wir haben ja nun festgestellt, die haben ein ausgesprochenes Hygieneproblem. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Kelch der Wulfen seit 10.000 Jahren nicht gewaschen wurde. Wow, schlimm, ist einfach so, aber was sollen wir machen? Und dieser Met, dieser Auslöser, soll im Endeffekt die Bestie in jedem Wolfskrieger wecken. Und dieser Aspirant muss dann erstmal einige Wochen lang in Quarantäne verbringen und mit seinem Geist kämpfen und diese Bestie in sich selbst bezähmen, also einfach beweisen, dass er seiner eigenen Wildheit Herr werden kann, was ja nun natürlich extrem wichtig ist, um zu schauen, ob es halt, ob es für dich weitergeht, ob du drin bist oder draußen. Deswegen. Während daran scheitert, ist natürlich dem Wahn verfallen und wird selektiert. So, und wenn du jetzt glaubst, endlich hast du es gepackt, jetzt bin ich dabei, jetzt kriege ich meine Lorbeeren, jetzt kriege ich auch meinen ersten Bolter, Pustekuchen, immer noch nicht durch. Sobald du es geschafft hast, nämlich diese Bestie zu kontrollieren, kommen wir nun zur letzten Prüfung. Und diese letzte Prüfung, das hatte nämlich Andy schon vorhin erwähnt, da wird tatsächlich, wird man ausgesetzt in den Einöden Aserheims und muss als Anwärter dort irgendwie innerhalb von 7 Tagen zum Reißzahn zurückfinden. Und dabei musst du natürlich alles irgendwie beweisen an Fähigkeiten, was du halt erworben hast und so weiter und so fort. Wenn du das geschafft hast, erst dann kannst du dich wirklich als Aspirant, als offizielles Mitglied des Ordens halt sehen. Und dann bekommst du auch die letzten Space Marine Implantate und Co. Die Gefechtsübungen finden statt. Du bekommst halt alles Zeug mit auf den Weg, um halt am Ende ein Space Wolf zu sein, beziehungsweise mit allen aus deiner Abschlussklasse kommst du oder bildest du dann dein eigenes Blutwolfsrudel. Und ihr merkt schon, aufgrund der enormen Prüfungen, die da halt absolviert werden müssten und was die halt das aushalten müssen. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig und biokörperchemisch, was auch immer. Was die durchmachen im Aspiranten-Dasein, das müssen halt viele, viele andere Aspiranten in anderen Orden halt in ihrer kompletten Scout-Zeit absolvieren. Und da hast du halt alles schon drin. Das ist schon eine taffe Nummer. Genau, dann bist du halt ein Space Marine, der Space Wolves. Noch ein klitzekleiner Abstecher zur Raumflotte, die hatte ich vorhin nämlich schon mal erwähnt. Und zwar hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass die Space Wolves wohl eine mit der größten und schlagkräftigsten Flotten wirklich aller existierenden Space Marine Orden haben. Also das liegt tatsächlich daran, oder ich vermute es mal ganz stark, so ist es nämlich, denke ich, am ehesten zu erklären. Also jede dieser Großkompanien, 12 an der Zahl aktuell, die 13 ist ja verschollen, jede dieser einzelnen Großkompanien beinhaltet mehrere oder hat eine eigene Flottille und besteht aus einem Großkampfschiff. Und diese Schiffe sind natürlich unterschiedlichen Typus, teilweise auch erbeutete Schiffe, wie aber natürlich viele Orden das auch machen, um halt ihre Ressourcen wieder aufzufüllen. Das Ganze liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Space Wolves an sich relativ wenig Versuche im Laufe der Zeit unternommen haben, um Nachfolgeorden zu gründen.
Und, ja, eigentlich nur einen mit den Wolf Brothers, und das ging ja gehörig in der Hose.
Später gab es dann auch noch mal ein paar andere Versuche, aber auch da sind mindestens zwei auch schon auch dem Chaos verfallen. Also die Tendenz ist da sehr, sehr hoch. Ja. Aber es gab in Summe einfach wirklich, wirklich wenig Versuche. Und alle anderen Orden oder auch Legionen, die das damals natürlich gemacht haben, also Folgeorden gegründet haben, die haben natürlich diese Folgeorden mit Equipment und Stuff und auch mit Veteranenpersonal versehen, und somit haben sie natürlich ihre eigenen Reihen ausgedünnt. Somit haben wir hier eine relativ stabile, noch eigentlich fast Legions, ich will jetzt nicht Legionsstärke Flottille sehen, aber es ist immer noch eine extrem hohe, weil sie einfach wenig abgegeben haben an Nachfolgeorden. So, und was halt auch nochmal, und nochmal ein kleiner Sidewalk, wir haben ja so häufig den Reißzahn erwähnt und ich will jetzt auch gar nicht nochmal näher drauf eingehen, aber es ist einfach fucking krass. Dieser Reißzahn, der ist einfach, als ich das gelesen habe, der ist einfach noch größer, als ich ihn ohnehin schon dachte. Und zwar, wir haben jetzt 12 Großkompanien und jede fucking Großkompanie hat ihr separates Raumdock am Reißzahn.
Ja, es ist nach dem Imperialen Palast die größte imperiale Festung. Das ist, und das ist auch bei Battle of the Fang einfach fantastisch, ne? Wie auch drüber gesprochen wird, wie der Imperator mit Leman Russ und dem Mechanicum dieses Gebirge ausgehöhlt und den Reißzahn konstruiert hat, ne? Dass es nur zwei große Tore gibt, um da reinzukommen und so. Dass das Ding auch schon auf eine Belagerung ausgelegt ist, ne? Die haben halt alle Eventualitäten bedacht.
Das ist echt geil.
Total geil. Total cool. Ja. Und auch wie tief das da runter geht, ne? Wo dann da unten die Eisenpriester arbeiten und die Cyborgs erwecken. Und auch einfach schön. Gibt viele, viele Einblicke, die einfach nur 40k schreien. Ne? Das macht richtig, richtig Spaß. Absolut. Und was ich noch,
voll.
Wo man Reißzahn und Wulfen oder Mal des Wulfen immer gut verbinden kann, ist diese krass mutierten Space Wolves, die auch einfach so und so, so sich so tierartig verhalten und zur Raserei verfallen, in den untersten Gefilden des Reißzahns streifen die halt auch umher so, ne, und werden halt von den Space Wolves auch toleriert. Da gibt's dann so, ja, guck den mal besser nicht in die Augen so. Die rennen da halt so rum und solange die Space Wolves, die schubsen die halt mal beiseite, wenn sie dran vorbeigehen oder so, aber die reagieren halt nicht feindlich eigentlich gegen die und dementsprechend haben die dann noch ihre Ruhe mit denen. Aber durch die Schatten da unten laufen halt so riesige 4 Meter große Werwölfe und sowas. Ne? Also schon cool irgendwie.
Ich finde das sehr witzig, wie weil das halt schon irgendwie so gefühlt parallel zu den Dark Angels hat, mit denen, die sich überhaupt nicht verstehen. Aber total. Auch so in ihren eigenen Katakomben so die eine oder ein andere Leiche versteckt haben und ihr eigenes Süppchen kochen. Und ich finde die Parallelen schon sehr, 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 sehr gut.
Ja, ich sag mal, am Ende haben die meisten Orden irgendwo ihre Leichen im Keller, ne?
Mhm. So. Ja, aber das sind schon sehr, 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 ja, sehr, sehr, sehr spezielle Sachen, nicht wahr? Also das
voll. Kommen wir zum Endsport, würde ich sagen. Endspurt. Nämlich zu den Kampfdoktrinen.
Jo.
Und die sind natürlich sehr viel weniger ausgeprägt bei so einem wilden Orden wie den Space Wolves, die ja generell immer schön machen konnten, was sie wollten. Und die Inquisition hat da ja immer ein Auge drauf, aber die Erfolge sprechen ja für sie. Deswegen sind diese ganzen Abweichungen vom Codex Astartes jetzt auch nicht, haben keine gravierenden Folgen für die Space Wolves. Und die sehen sich halt als total ja, natürliche Krieger. Das leben sie halt auch, wie Santa schon sagte, sie sehen sich als Söhne Fenris und als nichts anderes. Für die ist das halt das normale Leben und nicht irgendwie so eine militärische Organisation.
Man benutzt halt für sich selbst auch nicht den Begriff Space Wolves, sondern Völker Fenrica. Also die.
Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen in den Büchern auch so ein bisschen Banane, wenn sie dann immer sagen, ja, die Bezeichnung Space Wolves finden sie lächerlich und lehnen sie ab, aber benennen dann selbst jede zweite Einheit irgendwie was mit Wolf, ne? Das ja. ist schon ein bisschen Panne. Naja, aber ja, durch diese ganze, dadurch, dass das ja wie so eine Steinzeitwelt ist und so, liegt natürlich das Hauptaugenmerk im Nahkampf, obwohl natürlich die Fernkampf Fähigkeiten der Space Wolves natürlich nicht unterschätzt werden dürfen, weil das natürlich auch immer noch ein Space Marine Orden ist. Und man darf sich davon aber nicht so täuschen lassen. Das ist taktisch trotzdem wahnsinnig versierter Space Marine Orden. Und auch Leman Russ selber hat auch viele, viele Abhandlungen über Taktiken im Kampf geschrieben und auch mit dem Rest des Imperiums geteilt. Also das sind jetzt keine, wie wir es ja schon öfters erwähnt haben, barbarischen Wilden, sondern die sind taktisch schon sehr versiert und setzen ihre eigenes Kriegerleben oder ihr Kriegerdasein, ihr ganz natürliches Leben für sie wirklich taktisch auch gut ein. Ne? Klar kann man auch durch das Mal der Wulfen oder durch die Karnes Helix auch mal den Blutrausch verfallen und alles um sich rum vergessen. Besonders bei den jungen Blutwölfen ist das doch immer mal wieder der Fall. Aber am Ende ist das ja der Orden ja nicht so effektiv, weil es einfach so haut drauf Typen wie die World Eaters sind, sondern weil sie auch einfach genau wissen, was sie da tun. Und die gehen halt wahnsinnig leichtfüßig und entspannt in den Nahkampf und wollen halt die kriegerische Herausforderung und gar nicht mal so dieses effektive, zielgerichtete Kämpfen, so, sondern suchen halt auch irgendwie die Herausforderung und wollen sich selber verbessern und erfreuen sich wirklich, gehen mit dem Lachen in den Nahkampf. Ein anderer Part neben diesen nahkampflastigen spiegelt sich natürlich auch deren Aberglaube wieder, deswegen lehnen die in erster Linie Teleportationsangriffe ab. Passiert trotzdem immer wieder, aber eher mit Bauchschmerzen. Ne? Und
Zähne knirschen.
Nicht
schon wieder.
Ja, so ein bisschen wie Abschiebung bei den Grünen oder bei der SPD, eher mit Bauchschmerzen. Was natürlich auch noch zu dem Aberglauben hinzukommt, viele Space Wolves kämpfen auch ohne Helm. So, die ganz alt eingesessen haben, oft so Lederhauben auf oder sowas. Aber generell wird gerne ohne Helm gekämpft, was auch bei Battle of the Fang, um mal wieder dieses tolle Buch irgendwie zu zitieren und hochzuhalten, da gibt es auch so einen Wolf-Scout. Und Scouts sind da ja bei den Space Wolves nicht etwa so wie bei anderen Orden halt so die Anwärter, sondern Wolf-Scout wirst du, weil du dafür gemacht bist. Das sind halt richtig knallharte Veteranen. Und der regt sich immer so ein bisschen darüber auf, dass seine Kampfgenossen sozusagen oft ohne Helm kämpfen und er sagt denen dann auch immer, jetzt setz doch mal einen scheiß Helm auf, dann bist du total bescheuert so und das war ja ganz witzig. Aber generell kann man einfach so abschließend sagen, die Space Wolves oder die Völker Fenrica lassen sich in ihrem Kampf und in ihrem Krieg führen sehr stark von dem rauen Leben auf Fenris beeinflussen und leiten und so wird nicht selten eine Taktik, die auf Fenris zum Erlegen großer Bestien in den Froststeppen gebraucht wurde, auch gegen größere, hartnäckigere Feinde in den zahlreichen Schlachtfeldern des düsteren Universums von Warhammer 40.000 genutzt.
Fantastisch.
Aber das wollte ich nochmal sagen, dass da matchen sie halt sehr, sehr, sehr schön zu ihrem Primarchen Leman Russ, der halt auch auf den ersten Blick eher so der barbarische Haut-drauf-Typ ist, der aber sehr, sehr, sehr viel vielschichtiger und weiter aufgestellt ist. Der eher da, also die ganze Legion wie ihr Primarch spielen, glaube ich, gerne damit, dass sie unterschätzt werden oder
genau, und werden. Ja, und genau so abseits gehalten werden von allen anderen, weil keiner so richtig was mit denen zu tun haben will. Aber am Ende zeigt sich's dann ja auch immer. Sei es jetzt mit den Grey Knights irgendwie beim Nachspiel zum ersten Krieg von Armageddon oder mit den Dark Angels am Ende, werden ja deren Qualitäten dann doch erkannt und auch hoch gehandelt. Und so sind auch die Space Wolves ein Spiegel ihres Primarchs. Und ich glaube, da dann auch eher auf der Gewinnerseite, als wenn man sich jetzt World Eaters anguckt oder Emperor's Children. So.
Und auch trotz niedriger, ich sag mal, Mannstärke extrem effektiv. Ja. Und dadurch haben sie sich ja auch bewiesen.
Richtige High-Performer.
Und auch wieder, ne, so irgendwie du denkst halt, okay, ich habe mit einem Barbaren zu tun und das sind jetzt nicht mehr so viele, Pustekuchen, die hauen dann doch noch mal schöne Kerbe rein. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin etwas, ich weiß nicht, an diesen Orden rangegangen, als das Thema halt natürlich aufkam rund um den Podcast und dachte ich so, okay, Space Wolves, ja, aber ich habe echt schon, die haben schon echt coole Eigenschaften.
Also bei mir sind es ganz klar, umso mehr ich mich mit der Lore auseinandersetze, muss ich sagen, sind es ganz klar die Modelle, wenn ich so Revue passieren lasse, sind es eigentlich die Modelle, die ich scheiße finde. Ich finde, die haben echt viele beschissene Bits, viele beknackte Releases gehabt. Wie Dennis das sagt, das ja öfters mal, diese scheiß Frostklingen gehen einfach gar nicht. Die Wulfen sind scheiße. Logan Grimner auf diesem Weihnachtsschlitten ist scheiße. Dann auch die klassischen Space Wolves Upgrade Sachen aus Plastik aus der dritten Edition, vierte Edition mit diesen super heftigen Sturmfrisuren. Das ist einfach irgendwie kacke. Also, das hat mich immer abgeschreckt. Aber ich finde, umso mehr man sich mit dem Lore auseinandersetzt und umso derbe, langjähriger Hobby-Veteran man selber ist, habe ich immer mehr Bock drauf, mir mal Space Wolves zu bauen, die so aussehen, wie ich Space Wolves gerne hätte.
Ja. So mit das Bild, das man durch die Romane im Kopf hat, so, es gibt ja so Minis mit
frisch gehäutete Schädel am Gürtel und so.
Die wirken halt gerade in den 40K-Romanen so viel geiler, als es halt die gerade Miniaturen aus 40K
absolut. Ja, darstellen lassen. Auch, Battle of the Fang spielt ja im 32, also es ist ja sogar nach der Horus Heresy und da sind sie extrem cool und ich mochte zum Beispiel auch diese Space Wolves Trilogie hier mit Hellwinter Thor und so, hieß glaube ich der dritte davon, die fand ich auch gar nicht so schlecht.
Was ich halt echt an den Space Wolves mag, ist, dass sie halt ganz weit weg von der Space Marine Blaupause sind, die sonst alle anderen haben, was so die Art der ein Individuum angeht und halt auch so die ganze, den ganzen Aufbau und die Organisation des Ordens bzw. die Legion, die sind halt sehr, sehr, sehr eigen. So, es gibt viele
Orden Magnus und zum Beispiel. Magnus bezeichnet die auch als die potenteste Legion seines Vaters. Mhm. Und dass die Thousand Suns an das, was die Space Wolves tun, nie ranreichen könnten.
Mhm. Das würde ich so auch unterschreiben. Ich meine, man hat die Space Wolves schon zweimal eingesetzt, um eine andere Legion auszumerzen. Also oder schon zu dem Zeitpunkt dreimal. Das musst du als Legion auch erstmal schaffen.
Ja, auf jeden Fall.
Und halt auch so.
Ich glaube, als Fun Fact aus meiner Perspektive so zum Abschluss, ich werde aber auch im Rahmen der Space Wolves auch nie wieder aus der letzten Episode die Space Wolves Mumps. Genau. Werde ich echt nicht mehr vergessen, wie ich an Space Wolves denke.
Prospero is temporary, but the Muff is forever.
Das werde ich echt nicht vergessen. Das war, ich habe geheult vor Lachen fast. Echt. Das war schlimm. Das war echt schlimm.
Ja, aber
und das bei einer Aufnahme. Das war echt. Oh,
das fies. Ist aber auch dein Dennis, ne? Das ist ja auch so ein richtiges Herzchen.
Ja. Okay.
Ja, ihr Herzchen. Dann wollen wir mal zur Playlist kommen, oder?
Dann kommen wir zur Playlist.
Was, Hunter, was hast du denn da für uns im Angebot?
Ich hätte von aus dem Soundtrack von Der 13. Krieger das Stück irgendwas mit Swordmasters.
Swordmaker war das, glaube ich.
Swordmaker, genau. Also nichts passt mehr zu Space Wolves als der Soundtrack zu einem nicht ganz historisch akkuraten Wikinger-Film.
Ja, da, tatsächlich am 13. Krieger habe ich mich stark inspirieren lassen. Auch wieder dank Dennis, weil er mich da hingestoßen hat.
Der ist ja auch geil dafür.
Für diese Narrativkampagne, die wir gerade bei Horus Heresy bespielen. Jetzt habe ich den dritten Planeten auch ausschraffiert und werde den bald in unsere Gruppe knallen. Und da habe ich viel vom 13. Krieger genommen.
Aber ich kenne mindestens ein Lied, was locker besser passt als das, was du da gerade eben erwähnt hast, Santa, ganz ehrlich. Und das kommt jetzt von mir. Und zwar habe ich an die modernen Space Wolves gedacht. Und was passt da nicht besser als das Paw Patrol Lied?
Es ist passend, ne? Also,
ja.
Es ist, das sind die modernen Space Wolves mit ein bisschen weniger Blut.
Ist so. Und eigentlich viel bösartiger, weil das so Privatorganisationen sind, die sich um Recht und Ordnung kümmern. Dazu sehr empfehlenswert von Wolfgang M. Schmidt die Filmanalyse zu Paw Patrol. Sehr beliebt. Da werden die kleinen Hündchen quasi von ihm mit aufgesetzter Waffe erschossen.
Ich guck's mir gleich an.
Sehr, sehr gut, ja.
Mein Interesse ist geweckt.
Von mir auf jeden Fall Bello Impossibile von Gianna Nannini. Wunderbarer Song. Geht um unmögliche Hunde, habe ich mir sagen lassen.
Ja, richtig. Ah, der Mann spricht Italienisch.
Si.
Unmögliche Hunde, Bello Impossibile. Wow.
It is how it is. Ja, hat mir sehr gut gefallen, Björn. Das war doch eine illustre kleine Runde.
Ja, das fand ich auch sehr erfrischend.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und ich sehne mich, denn bald haben wir Episode 100 und wir sind selbst, glaube ich, noch gespannt, was wir da für euch vorbereitet haben. Aber freut euch erstmal auf Episode 99, auf etliche Wochenshows, auf den Altdorfer Herold. Es ist ja so viel los. Guckt euch andere Podcasts an. Grüße gehen raus an die Table Potties. Das ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Natürlich an unsere Schirmherren von Magabotato. Wie schon anfangs erwähnt, Würfeln und Windeln. Toller neuer Podcast, wo man, glaube ich, besonders als Vater viel drin wiedererkennt. Ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Man kann immer alle gar nicht nennen, die es so gibt, ne, Drakenhofsmythen. Es gibt einfach so viele schöne Podcasts. Tobt euch da mal ein bisschen aus. Und wenn man bei uns mal 3 Folgen nicht hört und die dann später nachhört, ist das auch nicht so schlimm. Gut, Freunde.
Ja, ja.
Bye-bye. Eine Sache noch. Wenn ihr uns zu unserer 100. Folge vielleicht Audiobotschaften oder sowas schicken wollt, macht das gerne und schickt die an beimimperator@gmx.de. Da würden wir uns sehr freuen und die dann auch veröffentlichen. In dem Moment, wo ihr uns sowas schickt, nehmen wir das als Erlaubnis, das auch in die Folge einzubauen.
Oh, das war schon beim ersten Mal. Ein großes Hallo, ein schöner Spaß.
Hallöchen. Bei der ersten 100. Folge, die wir hatten?
Ja, das erste Mal, als wir dieses Format aufgenommen haben, dass wir Audiobotschaften oder Stücke von Zuhörern mit reingenommen
haben. Sehr gut, ich glaube, es war unserem ersten Geburtstag. Aber jetzt 100. Folge, macht doch mal was. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Freunde.
Okay.
Pass auf euch auf.
Ja, passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig, Licht an.
Schönen Abend.
Hand ans Steuer, Handy vom Morgen.
Beim Imperator nichts Neues, präsentiert Bin Magella.